gestern war ein guter Tag für mich. Ich habe ganz viel, also wirklich ganz viel wichtige Schreibarbeit gemacht. Und einmal wieder gemerkt, wenn man einfach in einer Situation ist, wo man göttliche Inspiration empfängt, ach, das ist so schön. Nicht? Wenn man anfängt, ein Schreiber Gottes zu werden, ein Instrument für uns Weichner, es ist sehr, sehr wichtig, dieses Instrumentenbewusstsein zu haben. Wir wollen in unserem Leben nicht allein leben, sondern mit Krishna. Und ein wichtiges Instrument von Krishna sein. Denn alles andere, wo man so auf sich selbst zurückgeworfen ist, sagt die Bhagavad Gita, ist also eine Illusion. Kartam, Ite, Manyate, man hält sich für den Handelnden. Aber wenn man einfach merkt, wow, ich darf jetzt etwas tun, wo Krishna dahinter ist, dann ist das Leben göttlich und macht Sinn für ein Devotee, dann ist es nicht so trocken. Ja, ich habe heute ein ganz wichtiges Thema mitgebracht von Govinda. Ich glaube, es wird euch unglaublich gut und gefallen. Ich suche nur noch so etwas wie einen kleinen Tisch. Ja, das ist
erstmal.
Wir können ja nur das Ding und dann
das. Nur denn das, ja. Natalie, das ist theoretisch eine Koban für heilige Schriften. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Thank you.
Oh.
Bitte.
Radhe Radhe Shiva Radhe 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 Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda
erfüllten Abend. Ich möchte heute gerne über Chaitanya Mahaprabhus Besonderheit sprechen. Seht mal, in allen Köpfen sozusagen oder im Verständnis eines jeden ist der Begriff Dharma eingebettet. Dharma als das, was das Leben erhält. Und was die meisten Menschen darunter verstehen, ist etwas anderes, als Chaitanya Mahaprabhu gepredigt hat. Sie meinen ein Dharma, was den Körper und den Geist erhält. Also zu Deutsch gesagt, man tut solche dharmischen Pflichten, dass es einem gut geht in diesem und im nächsten Leben. Ziel des Vanashrama-Dharmas, ohne diese transzendentalen Inputs von Chaitanya Mahaprabhu einfach nur gut in dieser Welt zu leben und nach dem Körper zu genießen auf himmlischen Planeten. Chaitanya Mahaprabhu hat eine andere Art Verständnis von Dharma gebracht. Dharma als das, was es hilft, dass es der Seele gut geht in ihrer Beziehung zu Krishna, Sanatan Dharma. Und das ist etwas, was sehr schwierig zu verstehen ist, wie ich heute durch zwei Lilas versuchen möchte zu illustrieren. Brantum yatra munishvare apipura yasmin chama mandale Kasyapi pravivesha naiva dishana Yadveda nova shuka Yannakvapi kripa mayena chaniye Pyutghatitam shodina Tasmin ujvala bhakti vatmanisukam
che l'antica ora pria.
Der leuchtklare Pfad des reinen hingebungsvollen Dienstes ist der Ort, wo die lieben Geweihten von Gora voller Freude genießen. Dieser Pfad, der leuchtend ist, hat die großen Weisen in der Vergangenheit in Verwirrung versetzt. Denn materielle Intelligenz hat nicht die Kraft, auf diesen Pfad zu kommen. Nicht einmal Shukadev Goswami war in der Lage, ihn zu verstehen. Und der höchst barmherzige Krishna hat ihn nicht einmal seinem engsten Freund mitgeteilt. Dieser leuchtende Pfad des rein hingebungsvollen Dienstes ist der Ort, wo die lieben Devotees von Lord Gora voller Freude ihre Spiele genießen. Dieser Pfad der von Chaitanya Mahaprabhu geprägt wurde ist leuchtend, wird gesagt. Bhaktivinoda Thakur hat darüber gesprochen, wie Chaitanya Mahaprabhu diesen Pfad durch Kirtan geprägt hat. Er ist morgens mit seinen Devotees tanzend durch Navadvip gezogen und in die Dörfer gekommen, wo die Leute noch immer schliefen, und hat sie wirklich aus dem Schlaf geweckt mit den heiligen Gottesnamen. Er hat gerufen, Mukunda!
Mukunda!
Yadava!
Yadava!
Madhava!
Madhava!
Hari!
Hari!
Was vergeudet ihr eure Zeit mit nutzlosem Herumgeschlafe? Wisst ihr nicht, dass jeden Tag, wo die Sonne aufgeht, ein Tag weniger in unserer Lebenszeit vorhanden ist? Mit jedem Aufgehen vergeht unsere Lebenszeit. Und wir werden dem Tod entgegengebracht. Warum füllt ihr eure Munde nicht mit dem Singen der heiligen Namen Gottes? Das war sein Predigt. Seht ihr nicht, jeden Tag hast du ein Riesenproblem, Prema Mayi. Du kommst einen Tag näher dem Tod.
Das muss man sich mal bewusst drüber werden.
Sebastian, auch du? Jeden Tag, einen Tag näher. Die Lebenszeit wird reduziert, als würdest du einen Aderlass haben, der Tag und Nacht das Blut rauslaufen lässt. Ich werde noch ein bisschen inspiriert von der intensiven Atmosphäre des Vaishnavi-Retreats hier. Das kommt in mich rein. Und möchte euch auf dieses Predigen Gorandas hinweisen. Der Tod kann überwunden werden, nicht durch eine Kultivierung des Körpers, dass man körperliche Annehmlichkeiten schafft. Der Tod kann auch nicht überwunden werden durch Mental Coaching, eine Kultivierung des Geistes. Der Tod, so Mahaprabhu, kann nur durch das Ausrufen der Gottesnamen überwunden werden. Und er hat es gezeigt. Hat es gezeigt in seinem Lied. Es war ein paar Tage nach der großen Prozession, wo Chaitanya Mahaprabhu unglaublich viele Leute mobilisiert hatte, um gegen die Fremdherrschaft der Musulmanen, vertreten durch den Kazi, zu protestieren. Ein paar Nächte danach war er wie sonst wieder im Hofe von Srivas Pandit, als plötzlich laute Klagerufen aus einem der Häuser kam. Srivas Pandits Sohn war nämlich krank geworden. Man weiß nicht genau, vielleicht hatte er sich bei der großen Prozession im Tanzen total verausgabt, oder vielleicht war eine hat er sich eine Krankheit dazu gezogen, in Kontakt mit so vielen Menschenmassen, es waren ja Hunderttausende, die da zusammenkamen. Jedenfalls hat er schon einige Tage krank da niedergelegt. So. An dieser Nacht nun, wo Chaitanya Mahaprabhu den großen Mahasankirtan im Hause von Srivastava gemacht war, hörte man plötzlich einen Klageruf und Srivastava verließ ganz schnell den Kirtan und ging zu dem Krankenzimmer und dort weinte seine Frau Malini und die anderen Verwandten, denn der Sohn hatte gerade das Zeitliche gesegnet und war hinweggeschieden. Wir alle können uns noch erinnern, als wir um den Sarg unserer hinweggeschiedenen Sadanandis standen, die uns große Gefühle erschüttert haben und wir, auch wenn wir noch so stark waren innerlich, geschüttelt wurden. Ne? So, das war in dem Hause von Srivastava, so mitten beim Kirtan war der liebe Sohn gestorben. Srivas beruhigte seine Frau und sagte, mein Sohn hat das höchste Lebensziel erreicht. Er ist von dieser Welt geschieden, als der Herr in unserem Hause die heiligen Gottesnamen gesungen hat. Er ist jetzt bereits in der ewigen spirituellen Welt. Ich bitte euch nachdrücklich, klagt nicht so laut. Sonst wird der Kirtan des Herrn gestört. Mit diesen Worten ging Srivastava zurück und ist wieder in den Kirtan hineingegangen und hat total intensiver als zuvor, Zuflucht gesucht beim Chanten der Heiligen Namen. Doch Gauranga Mahaprabhu spürte natürlich, dass etwas in der Luft lag. Und er unterbrach den Kirtan und sagte, was ist hier für eine traurige Stimmung? Die Devotis sagten, der Sohn von Srivas ist geschieden, dahingeschieden. Gauranga Mahaprabhu schaute seine Devotis an. Er schaute Srivas an. Warum hat mir denn keiner davon etwas erzählt? Ach, sagte Srivas, wir haben gedacht, dass du dann deine Kirtan-Ekstase unterbrechen würdest. Und das war nicht in unserem Sinne. Sagte Gauranga Mahaprabhu mit großer Liebe, die er für Srivas und seine Devotis empfang. Wie ist es möglich? Sie lieben mich so stark, dass sie nicht einmal beim Tode des eigenen Sohnes meinen Kirtan unterbrechen wollen. Dann schüttelte er so mit dem Kopf und sagte, wie soll es mir möglich sein, solche Devotis jemals zu verlassen? Er ging dann eiligst in das Kranken- oder Sterbezimmer, müsste man sagen, von dem Sohn. Und sagte ganz laut, warum hast du deinen Vater und deine Mutter verlassen? Dann deutlich hörbar, das ist jetzt etwas für die Grihastas unter uns, sagte der Sohn, wer ist Vater? Wer ist Mutter? Wer ist Sohn und wer ist Tochter? Wir reisen nur durch diese Beziehungen hindurch. Für kurze Zeit sind wir verbunden als Töchter und als Söhne zu unserem Vater und unserer Mutter. Mein Karma hat mich in diesen Körper gebracht. Jetzt ist es an der Zeit für mich weiterzugehen. Stellt euch das mal vor. Stellen wir uns nur mal vor, rein hypothetisch. Eines der Kinder hier würde bei einem Kirtan den Körper verlassen. Natürlich würden besonders die würden wir alle total erschüttert sein. Wir würden, glaube ich, keiner von uns würde den Kirtan weitermachen. Zunächst einmal, wir würden erstmal geschockt sein und dann vielleicht noch intensiver chanten. Aber stellt euch vor, eines der Kinder, ich will gar keinen Namen nennen, weil sonst die Mutter und der Vater in Ohnmacht fallen. Eines der Kinder würde tatsächlich den Weg scheiden. Und wir würden zu ihm hingehen und er würde sagen, das Kind würde sagen, wer ist mein Vater, wer ist meine Mutter? Nur durch mein Karma wurde ich hierher gebracht. Wir würden sagen, ja, stimmt eigentlich. Du, oh mein Herr, beherrscht das Schicksal eines jeden und auch mein Schicksal. Ich bewege mich ganz nach deinem Wunsch. Keine Kraft der Welt ist stark genug, um sich gegen deinen Wunsch zu stellen. Das finde ich ein schöner Satz für uns als die Bodhis. Keine Kraft der Welt ist stark genug, um sich gegen den Wunsch des Herrn zu stellen. Ich durfte hier im Hause von Srivas bleiben. Möge er mir meine Vergehen verzeihen, die ich gegen ihn gemacht habe. Nun erlaube es mir zu gehen. Segne mich, auf dass ich niemals deine Lotusfüße vergessen werde. Chaitanya Mahaprabhu sprach den Segen aus und nahm dann, um den Eltern zu zeigen, wie sehr er teilnahm an diesem Familienleben. Er nahm den kleinen Körper, der von Krankheit zerrüttet war, und brachte ihn zu Ganga. Mutter Ganga, die alle Tränen gesehen hat, die die Verwandten vergossen haben, wenn ihre Kinder oder ihre Anverwandten, ihre Ehemänner oder ihre Frauen gestorben ist. Ganga hat all die Tränen gesehen und hat all das Lachen gehört, wenn ein Kind geboren wurde. Er nahm den Körper, ging mit dem Körper zu der Mutter und fing an, ihn zu baden. Und da sahen plötzlich alle, wie aus den Fluten der Ganga, zunächst mit ein paar Wellen, aber dann deutlich sichtbar, Ganga Devi selber erschien in einem silbernen Sari mit einem kleinen Mond hier und ihren Ganga-Töpfen, also einem juwelenbesetzten Topf und dem Sohn, dem verstorbenen Sohn, die letzte Waschung gab. Letzte Waschung. Siam Nama hat die letzte Waschung, glaube ich, bei Sadanandi vollbracht. Ne? Letzte Waschung ist ganz wichtig. Die wichtigste von allen Bädern, die wir machen, ist unser letztes Bad. Sodass wir dann rein zum Herrn gehen können. Alle waren sehr, sehr bewegt, als sie Ganga und Gauranga Mahaprabhu selber den Sohn baden sahen. Und Srivas Thakur weinte voller Glückseligkeit. Dann kam Chaitanya Mahaprabhu aus der Ganga heraus und hört bitte, was er jetzt sagte. Er stellte sich vor die sehr bewegten Devotis hin und sagte, Srivas, du hast deinen irdischen Sohn verloren, aber wegen deiner Liebe zu mir und deiner Sorge um mein Wohlergehen werde ich dir hier ein Versprechen geben. Nityananda und ich werden immer deine spirituellen Söhne sein. Alle Devotees waren total rein. Und Gauranga Mahaprabhu hat das immer aufrecht gehalten. Er hat niemals Srivas Thakur vergessen. Srivas Thakur hat nämlich pure Devotee und hat einfach keine Zeit gehabt, sich um seinen Lebensunterhalt zu kümmern und Time Waver zu verkaufen. Das ist mal so modern ausgedrückt. Und trotzdem hat Gauranga Mahaprabhu seinen Haushalt, da lebten ganz viele Leute, Diener lebten dort, Angestellte, vier Brüder und deren Frauen und Familien, das war eine richtige Joint Family, hat er immer versorgt. Wie ein Sohn, der ständig auch im Alter seinen Vater versorgt. und seine Mutter. Das war das Verscheiden von Shivas Thakur. Ein Verscheiden, wo ein ganz wichtiger, zentraler Punkt da war. Das Singen der heiligen Namen Gottes. Jeden Morgen rief Lord Chaitanya raus zu den schlafenden Villagers, Dorfbewohnern. Vergeudet nicht eure Zeit, ihr habt wenig davon. Sie läuft euch ständig aus. Stattdessen werdet todlos, frei von Tod, indem ihr die heiligen Namen Gottes singt. Das hat er jeden Tag gesungen. Und er hat das hier gezeigt, indem der Sohn zurück nach Hause in einem Kirtan. Während wir durch unser Leben gehen, müssen wir uns hüten davor, den heiligen Namen gering zu schätzen und irgendwo ganz, ganz weit weg von den Themen zu setzen, die uns täglich beschäftigen. Denn es ist der heilige Name, der uns tatsächlich einen ewigen Platz neben Radha und Krishna gewährt. Es gibt ein traditionelles Gebet, was man betet, bevor man die Japamala in die Hand nimmt. Ein Gebet, aus dem deutlich hervorgeht, dass der Chantende wirklich diesem Chanten einen Hauptplatz in seinem Leben einräumt. Das Gebet sagt: O Maler, O meine Maler, bitte vernichte alle unglücksverheißenden Einflüsse bei meinem Chanten der heiligen Namen und gebe mir letztendlich eine Position, in der ich Radha und Krishna dienen kann. Das ist alles, worum ich bete, O Maler. Schön, ne? Bitte, nimm diese unglücksverheißenden Einflüsse von mir. Was sind diese unglücksverheißenden Einflüsse? Das ist Jatya, einfach diese Abgestumpftheit des Geistes. Wo man sagt, ja, ich trinke erstmal einen Kaffee, dann chante ich vielleicht. So stampf ich auch immer. Oder wie Mukata, ich scherze, ich weiß, im Dharma-Schloss ist man nur koffeinfrei und so. Wie Mukata, diese gemeine Gleichgültigkeit, die wir dem heiligen Namen gegenüber empfinden. Kennt ihr das? Diese Gleichgültigkeit. Na und ja, gestern ist schon nichts passiert, heute wird auch nichts passieren bei mir. Nicht? Und dann letztendlich diese Faulheit, die schon fast aggressiv ist, die uns daran hindern zu chanten. Nicht? Oder irgendwann um 10 Uhr, oh mein Gott, noch 5 Runden von meinen 4 Runden. Diese Faulheit. Das sind unglücksverheißende Einflüsse, diese Abgestimmtheit, diese Gleichgültigkeit und diese Faulheit. Und man betet, O Mana, bitte nimm diese unglücksverheißenden Einflüsse, die auf meinem Wege sind, weg. Meine lieben Devotees, ihr könnt eure Krishna-Abgewandtheit daran messen, wie abgewandt ihr dem heiligen Namen seid. Und ihr könnt eure Krishna-Zugewandtheit daran messen, wie zugewandt ihr dem heiligen Namen seid. Das kann man sich gut prüfen. Man kann sehen. Nun, es ist tatsächlich so, wenn ihr euch absorbieren könnt in das Chanten der heiligen Namen, dann werden ganz große Dinge bei euch geschehen. Es gab einmal einen Wurm, der kroch in ein Loch in einem Stein und hörte und eine Biene wurde aufmerksam, eine nicht-vegetarische Biene sah ihn dort und lecker Wurm und versuchte an ihn ranzukommen, aber der war so in dem Stein drin, dass sie nicht ihn gleich töten konnte. Und so kam die Biene und sehrte so. Und alles, was der Wurm hörte in seinem Loch, war. Und er dachte an die Biene, von der der Klang kam, wurde im nächsten Leben eine Biene. So ist es auch mit dem Heiligen Namen. Wenn wir, obwohl wir so gefangen sind in unserer Bedingtheit, so gefangen, so unbeweglich, fest im materiellen Leben sind, wie in einem Steinloch, wenn wir den Heiligen Namen hören, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Wird das unsere, ich weiß, dass ihr in diesem Augenblick chanten dann wird etwas geschehen in unserem Bewusstsein und wir werden tatsächlich unsere Spiritual-Form annehmen. Und jetzt kommt das Interessante, was ich niemals vorher gewagt habe, im Dharma-Schloss zu sagen. Das kann auch passieren, wenn man nicht so aufmerksam chattet, wenn man nicht so gut ist, wenn man noch ein bisschen bedingt ist. Im Bhagavatam wird darüber gesprochen. Obwohl man noch nicht völlig Krishna verwirklicht haben mag, ist es doch so, dass Menschen, die sich nur einmal völlig seinen Lotusfüßen hingeben und die völlig angezogen werden zu seinem Namen, seinen Eigenschaften und seinen Spielen, völlig frei werden von allen sündvollen Reaktionen. Denn sie haben die wirkliche Methode der Buße auf sich genommen. Also hier wird gesagt, Menschen, die noch nicht völlig Krishna erkannt haben und sich noch nicht ständig Krishna hingeben können, dieses eine Mal, wo sie es tun, jetzt kommt die Bedeutung der Acharyas, dieser eine heilige Name, zu dem sie sich hingeben, dieser eine Kanupriya, das schaffen wir, der kann einen von allen sündhaften Reaktionen befreien. Nicht einmal in ihren Träumen sehen solche Menschen Yamaraj oder seine Beauftragten, die mit Seilen dastehen, um die sündvollen Menschen zu fesseln. Und um das ein bisschen zu erläutern, wird die Geschichte von Ajamir gesagt. Und ich möchte euch diese Geschichte gerne erzählen heute. Denkt jetzt bitte nicht, ach, jetzt nicht schon wieder Ajamir, das kenne ich. Ich werde es euch so erzählen, dass ihr einige Dinge hört, die ihr noch nicht kennt. Vishwanath Chakravarti Thakur fasst diese Geschichte zusammen. Er sagt, Ajamil schändete ohne Vertrauen. Er starb. Er hat sich nicht mit Krishna beschäftigt. Was wird aber geschehen mit jemandem, der mit Vertrauen schändet? Ajamil schändete, als er starb. Was wird geschehen mit jemandem, der schändet, während er lebt? Ajamir chantete, wobei er seinen Sohn meinte. Aber was wird geschehen mit jemandem, der chantet und damit den Herrn meint? Ajamir war sehr sinnvoll. Was wird geschehen mit einer Person, die ohne Sünde ist und chantet? Vishwanath Chakravarti Thakur ist begeistert. Diese Geschichte, die ich euch erzählen möchte, hat Shukadev Goswami von dem großen Agastya Muni gehört. Ein Weisen, der in den Himalaya-Hügeln lebt. Man kann Agastya Muni noch heute besuchen. Er lebt dort in einer Höhle. Wir sind da mal hingegangen. Diese Höhle ist allerdings verdeckt durch einen Wasserfall. Ich weiß nicht, wenn man hier, da könnte man hinklettern, denke ich, aber ich weiß nicht, ob man es tun sollte, weil ich finde, man sollte diese Sadhus respektieren, wenn die allein sein wollte. Aber das wäre was für dich, eine Bergtour. Und man geht dafür 4 Stunden durch den Dschungel mit ganz vielen Schlangen. Wir waren da mal. Und da war eben Shukadev Goswami. Und als er von Agastya empfangen wurde, sagte Agastya: Ich will dir eine Geschichte erzählen, die sehr, sehr confidential ist, sehr vertrauensvoll. Und als Agastya diese Geschichte erzählte, nahm er wie immer wieder Blumen, weil er so ergriffen war, und legte sie zu den Lotusfüßen seines Segis nieder. Es ist nämlich eine so unglaublich ermutigende Sache, die er erzählen wird. Und das möchte ich euch eben heute Abend erzählen. In der Stadt Kanyakubya, die liegt nahe des heutigen Kanpur, lebte einmal ein frommer Brahmana namens Ajamil. Er war verheiratet, er war sehr gehorsam, er befolgte alle vedischen Unterweisungen, er respektierte seinen Guru und die Älteren, und es heißt, er war Ahankrita. Ahankrita heißt ohne falsches Ego. Und er war Sarvabhuta Surit. Er war der Freund aller Wesen. Er hat also niemals Gewalt angetan. Man sah ihn, wie er die Tiere auch fütterte. Nur eines Tages bat ihn sein Vater: Geh, Sohn, in den Wald und besorge ein paar Früchte und Blumen, die wir brauchen für das Jahr. Er lebte mit seinen Eltern zusammen und seiner Frau. Und da geschah etwas, was für mich immer einen Anlass gegeben hat für eine große Frage: Wann transformiert sich das Herz eines Menschen? Er sah dort im Wald einen Shudra, der eine Prostituierte umarmte, und sie hatten dort einen sexuellen Austausch. Und er schaute sofort weg. Er versuchte, seinen Geist zu kontrollieren. Er ging sofort aus dem Wald heraus, aber hatte ständig diese Szene, die ihn zutiefst agitierte, in seinem Geist. Ich habe mal gehört, dass Augustinus, eines der frühen Kirchenväter, der beschreibt in seinen Confessions, seinen Bezeugungen oder wie man Bekenntnissen, eine ähnliche Szene. Er wurde von seinen Freunden überredet, ins Kolosseum zu kommen. Und die überredeten und sagten: Komm, sei kein Frosch. Und er sagte: Nein, das ist Gewalt, und da werden Leute umgebracht. Ach, so ist nun mal das Leben. Komm. Er nahm mit so einem Tuch die ganze Zeit wie Naruto. Und dann hörte er plötzlich an einer Szene, da hatten die Gladiatoren miteinander gekämpft, und der Gladiator, der siegreich war, hatte seinen Gegner am Boden und fragte zum Kaiser, und der Kaiser machte so. Und in dem Augenblick schlug der Gladiator dem anderen den Kopf ab. Und da, als es so laut johlte im Kolosseum, schaute Augustinus. Und hatte diese Gewaltszene aufgenommen. Der Geist ist ja wie eine Fotokamera. Und da entstand ein Samskara, das geschieht durch sinnvolle Tätigkeiten, ein Eindruck entstand, und er wollte immer wieder dorthin gehen. Er wurde der leidenschaftlichste Befürworter dieser unglaublichen grausamen Kämpfe, die ja noch grausamer sind als Stierkämpfe in Spanien. Weil sinnvolle Dinge einen Eindruck erschaffen im Geist, sodass man dann den Wunsch hat, das zu genießen. Seid vorsichtig, wenn ihr Filme schaut. Es gibt einige Devotees, die tun dann immer ihre Augen zu machen und werden von den anderen ausgelacht. Aber ich bin auf der Seite der Devotees, die Augen zu machen. Denn das kann Eindrücke schaffen, die einen nicht mehr loslassen. Und dann will man selber so genießen. Das war bei Ajamil so. Das war nur ganz kurz. Der wollte das nicht. Man geht nach Hause und hatte immer diesen turmeric beschmierten Sudra und die lustvolle Prostituierte, der da und so weiter und so fort, brauchen das nicht auszuführen, und hatte immer das so. Und so entwickelte er einen Plan. Er sagte zu seinen Eltern und seiner Frau, wir brauchen eine Hausdienerin. Das ist zu viel Arbeit. Und er nahm sich die ins Haus und hatte unzulässige Beziehungen. Das flog auf eines Tages und dann warf er seine Eltern, die ganz und gar abhängig von ihm waren, und seine fromme Frau aus dem Haus heraus. Die Gita sagt, wenn die Lust sehr stark wird, vergisst man alles andere. Nun, was tat Ajamil? Das sprach sich schon in Kanjakupia rum. Das war die Skandal-News, nicht? Und er wurde nicht mehr, er bekam keine Almosen mehr, wie es Brahmanas bekam. Er wurde deswegen sehr verzweifelt. Er musste Geld verdienen. Zuerst vergeudete er die Erbschaft von seinem Vater, die ihm vorher ausbezahlt worden war. Und dann wird beschrieben im Bhagavatam, versetzte er andere immer in Schwierigkeiten. Er zum Beispiel zwang sie, an einem Glücksspiel teilzunehmen, und dann betrog er die dermaßen intensiv, dass er sie ausräumte. Manchmal ergriff er sich Leute auf der Straße unnotwendigerweise, sagt das Bhagavatam. Und hin und wieder, ich habe mir das aufgeschrieben, was er macht, stahl er auch. Es wird auch gemunkelt, dass er Mörder, Mord hat. So, zu der Zeit gab es keine, war Abtreibung nicht in, und es gab auch keine Verhütungsmethoden. Er wurde der Vater von 10 Söhnen insgesamt, oder 10 Kindern. Sein letzter Sohn wurde gezeugt, als er 83 Jahre alt war. Ich glaube, wir können hieraus sehen, dass kein Ende für lustvolle Wünsche ist. Das hört nicht auf. Selbst mit 83 ist ein bisschen spät, finde ich. Und so weiter. So, die große Frage, und es wird gesagt, er aß das, was seine Frau für ihn kochte, und weil die sehr sinnvoll war, verlor er sein ganzes Dharma und brach schließlich alle Regeln, die er so regeltreu eingehalten hat. Nur an dieser Stelle möchte ich eine Frage stellen, die auch Shukadev Goswami zu diesem Zeitpunkt der Lebensgeschichte von Ajamil berührte. Wie ist das möglich? Ich glaube, Jivanath, du hast diese Frage, es sieht irgendwie so aus in deinem Gesichtsausdruck. Wie kann der sowas machen? Erst war er so und dann so. Ich finde es wichtig für uns, das zu verstehen, damit es uns nicht auch so geht. Die Heiligen Schriften sagen, durch gewöhnliches Dharma, nicht? Lokadharma, kann man wohl die, sagen wir mal, sichtbaren Wünsche, also kann man sein Verhalten verändern, aber die Wurzel, die Wünsche sind noch immer da. Und sie geben ein Beispiel. Man kann und neben einem Banyanbaum ein Feuer anlegen, wie es Farmer machen, und die Schösslinge, die nicht gewünscht sind, diese kleinen Pflanzen, abbrennen. Aber warte, bis die Regenzeit kommt. Weil die Wurzeln noch da sind, Sebastian, können die Schösslinge wieder sprießen. Ihr seht das in Indien sehr oft, habe ich es bei Giriraj gesehen. Manchmal, wenn da Trockenzeit ist, ist alles total nackt. Aber dann kommt der Monsun und du denkst, du bist im Südindien im Dschungel. So viel sprießt da. Weil die Pflanzen eben nur äußerlich getrennt sind, aber die Wurzeln noch da sind. Und so ist es bei vielen von uns, Wir sind, äußerlich haben wir Dinge klar gemacht in unserem Leben, aber die Wurzeln sind noch da. Was ist die Grundwurzel? Das heißt, Bhagavat Vimukata, eine Gleichgültigkeit gegenüber Gott. Was wir lernen müssen, ist Bhagavat Unmukha, dass wir ganz aufmerksam sind für Gott, ganz aufmerksam für Krishna. Solange jemand sich abgewandt hat vor Krishna, oder man sagt auch Bahirmukha, nicht? Bei dem Kopf so wegdreht, wie ich jetzt meinen Kopf wegdrehe von meinem Leibkoch. So haben wir alle weggeguckt von Krishna und sind nicht mehr Antamukha, sondern Bahirmukha geworden. Und haben zahlreiche Wünsche bekommen, die Welt zu genießen, getrennt von Krishna. So, solange du nicht wirklich zu Krishna wieder hinschaust und aufmerksam zu Krishna wirst, ist keinerlei Möglichkeit gegeben, dass diese Wurzeln ausgelöscht werden. Nur durch reine Bhakti, Kevalaya Bhakta, sagt Shukadev Goswami, können die Bedingtheiten, die wir alle tragen in unserem Herzen, nicht? Unsere Anhaftung gelöscht werden. Und um das zu illustrieren, gibt uns Shukadev Goswami ein tolles Beispiel, wozu wir die Gelegenheit hatten, das vom Gaurababa zu sehen. Er sagt, genauso wie die aufgehende Sonne den Nebel vertreiben kann, so kann auch, wenn reine Hingabe oder Krishna im Herzen erscheint, diese Wurzeln, diese schlechte Neigung, die wir haben, beseitigt werden. Wir haben das gesehen vor 2 Tagen. Da war alles bei uns neblig und man konnte nicht viel, also man konnte schon sehen, aber dann kam plötzlich die Sonne raus und vertrieb den ganzen Nebel. Es waren richtige Nebelfetzen, wurde richtig krutsch rausgerissen und da wurde eine wunderschöne klimatische Gegenwart. Bei uns ist es so schön im Augenblick. Kommt und sonnt euch. So schön ist es bei uns im Augenblick. Wirklich. Atemberaubend schön. Oder, Bhagavad? Wir haben heute da gesessen und gestaltet. Bhagavad hat nur gelächelt vor Wertschätzung. So schön war es. So, dieser Vasudeva Parayana, dieser Weg, der uns der Sonne entgegenführt, das heißt Krishna, ist sehr, sehr wichtig. So kurz bevor der 10. Sohn von Ajamil geboren wurde, ne, der ist schon gezeugt, aber ging Ajamil in den Wald, um sein dunkles Business da zu machen. Zu der Zeit kam durch die Fügung Krishnas 4 Sadhus zum Hause der Prostituierten. Sie klopfen an. Die Prostituierte kam, schaut raus. Sadhus. Hier ist doch keine Sadhus. Aber dann erinnerte sie sich. Wie weit bin ich vom Weg runtergekommen? Die erinnern mich an das, so, wie ich leben sollte. Sie rief ganz laut: Ich kann euch nicht empfangen. Das ist hier ein Sündenfuhl. Ihr würdet euren reinen Füße gar nicht hier reinsetzen. Außerdem bin ich nicht richtig gekleidet und ich kriege wieder so ein Kind von diesem Lustmolch. Sie war also richtig, richtig mental, wie man sagt, nicht? Und konnte die nicht empfangen. Die Sadhu sagt, wir sind sehr hungrig, kannst du uns nicht ein paar Früchte geben? Früchte sind immer rein. Solange es nicht gekocht ist, können wir essen von dir. Sie ging ganz schnell und sagte, hier, und sehe ich mein Kind. Und die Sadhu sagt, o werdende Mutter, möge dein Kind Narayan heißen. Gib ihm den Namen Gottes und großes Glück wird in eure Familie einkommen. Dann nahm sie die Früchte, ging zum Waldrand, aß sie und ging weiter. Dann wurde der Kleine geboren und die Mutter erinnerte sich
an diesen Vorfall, ohne zu sagen, dass es Sadhus war, und sagte, ich habe eine Bitte, weitergeben. Diese Bitte darfst du mir nicht abschlagen. So oft bist du zu mir gekommen und hast, ich habe dir deine Bitten nicht abgeschlagen. Lass uns unseren Sohn Narayan nennen.
Narayan? Gut, den, wenn du willst.
So, in dem Verlauf entwickelte, als der Kleine groß wurde, er war sehr süß, er bewegte sich so ein bisschen unbeholfen und sprach so mit so ein bisschen gebrochenes Stück, broken language, sagt das Bhagavatam, wurde der Vater und die Mutter sehr angehaftet. Ich weiß nicht, ob ihr das erlebt als Familienleute, das letztgeborene Kind, da ist man besonders angehaftet. Ne? Ich kann mir vorstellen, da ja mal Mai oder Nimai. Jetzt nicht mehr als das andere. Also irgendwie waren die jedenfalls sehr angezogen zu dem Kleinen. Und Ajamir liebte das inzwischen, ihn zu rufen, Narayan, komm her. Und wenn er was aß und es gut schmeckte, Narayan, komm her. Fütterte er den Sohn. Wenn er etwas trank, sagt das wahr gemacht hat und es schmeckte ihm gut. Narayan, komm zu Vater. Und trank er. Und so chantete er laufend den Namen Narayans. Aber er meinte seinen Sohn damit. Nun, als 5 Jahre vergangen war, er war zwischen 88 Jahre alt, setzte er sich fühlte er sich eines Tages so schlecht und er merkte, das ist der Tag meines Todes. Ein Sterbender merkt das an dem Tag. Oh. Narayan, bleib bei deinem Vater. Der Kleine spielte also in der Nähe und dann kam eben der Augenblick des Todes. Ich muss euch noch sagen, Narayan ist ein Name Gottes. Nara heißt Wasser und Ayana heißt sich entspannen. Das ist der Name Narayans oder Vishnus, der auf der Sheshanaga, auf dem Ozean der Ursache entspannt sozusagen. Nara heißt aber auch so viel wie Jiva und Ayana kann auch heißen der Ruheort, wo die Jivas zur Ruhe kommen. Also Narayan ist der Ort, wo wir alle zur Ruhe kommen. Wenn das Universum sich auflöst, gehen wir rein in Mahavishnu, der eine Narayan-Form ist. So, er verstarb. Nun, im Augenblick des Todes wird der normale Mensch von 4 Ängsten überwältigt, von denen ich euch 2 mitteilen möchte, nämlich die Angst, alles zu verlieren, auch seine Verwandten. Und die zweite Angst ist diese unglaubliche Unsicherheit. Wo gehe ich jetzt hin? Seele, was nun? Sozusagen. Es ist ja nur Dunkelheit, die er umgibt. Und eben das Gefühl, dass man überhaupt nichts mehr unter der eigenen Kontrolle hat. Aber zu diesen beiden Ängsten kam bei Ajamir eine fürchterliche Szene. Er hörte plötzlich ein Schnauben und sah dann plötzlich die furchterregendsten Persönlichkeiten. 3 Yamadutas, die hatten abstehende Haare und verzerrte Gesichter. Und sie kamen, das beängstigte ihn besonders, mit einem Seil, das sie langsam über seine Seele taten, um ihn dann rauszuziehen aus dem Körper. Ist schon angsteinflößend genug, wenn der Zahnarzt mit seiner Zange kommt. Aber wenn die Yamadutas kommen mit dem Seil, um die Seele aus dem Körper zu ziehen, das muss furchtbar sein. Nun, in dieser Situation, ihr möchtet denken, daran kann man glauben oder nicht, aber wisst ihr, Realität ist das, was weiter existiert, obwohl man es
auch wenn man nicht daran glaubt. Das ist die Realität. Ich habe jetzt in meinen Forschungen für den vedischen Weg ein paar Bücher durchgelesen und da gibt es Szenen von Nahtodeserfahrungen, wo Menschen beschreiben, dass sie diese Yamadutas sehen. Und für die Filmgeher unter euch, es gibt einen Film Ghost, haben bestimmt einige von euch gesehen, da kommen plötzlich auch die Yamadutas und holen sich einen schrecklichen Mörder. So, so ist als Ajamir diese Geschöpfe sah, schrie er ganz laut aus: Narayan!
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 Als er so rief, kam plötzlich ein Blitz. Und in dem Blitz wurden plötzlich vier Vishnu-Dutas sichtbar. Es wird beschrieben, wie sie aussahen. Sie hatten vier Hände, trugen die Symbole des ursprünglichen Narayans, hatten goldene Ohrringe, wunderschöne Helme und Lotusaugen. Sie waren gekommen, weil sie den Namen ihres Herrn gehört haben. Und sie sahen, wie die Yamaduta die Seele Ajamirs aus dem Körper nahm. The news of death. So. Sie sagten sofort mit einer Stimme, die wie Donner klang: Stopp! So, die Yamadutas waren es nicht gewohnt, dass irgendjemand. Sie waren es gewohnt, dass man sagte: Halt, halt, halt. Wartet, wartet. Die, besonders die Sterbenden. Nicht? Aber die Yamadutas hält man nicht auf. Aber als die Vishnu-Dutas Stopp sagten, waren die Yamadutas geschockt. Warum behindert ihr uns, sagten die Yamadutas. Die Vishnu-Dutas sagten: Wer seid ihr überhaupt? Die Yamadutas sagten: Wir sind die Zen-Boten Yamarajas. Oh. Yamaraj ist ein Mahajan, der kennt die Prinzipien der Religion. Wir werden euch jetzt mal befragen, ob ihr auch die Prinzipien kennt. Wenn ihr sie nämlich nicht kennt, denken wir, dass ihr einfach so ein paar Ghosts seid, so ein paar Pretas. Erklärt die Prinzipien der Religion. Auf welcher Grundlage nehmt ihr die? Die aber du das sagst. Und jetzt philosophisch. Diejenigen, die von den drei Gunas getragen werden, werden irgendwann unvermeidlicherweise sich gegen das Dharma wenden. Auch wenn sie das verheimlichen wollen, sagten die Yamadutas, gibt es Zeugen dafür. Die Luft, die Sonne, das Feuer, den Himmel, die Halbgötter, den Tag, die vier Himmelsrichtungen, Wasser, Land, Mond, den Mond und die Nacht und schließlich die Überseele. Die sehen alles. Und die sind die Zeugen. Und sie werden dann entsprechend dieser Zeugen bestraft oder besser korrigiert. Dafür hat unser Herr Yamaraj die höllischen Planeten eingerichtet. Ich möchte ganz kurz etwas zu den Zeugen sagen, was mir Sarvabhavana immer gesagt hat. Sein Vater ist ein Richter und er hat einmal über einen schwierigen Fall unterrichten müssen. Und zwar war es so, dass eine alte Frau ihr Land oder ein Großteil ihres Landes an einen Könnt ihr mir bitte helfen? Developer verkauft hatte. Wie sagt man das? Nee, so ein Investor. Wie heißen diese Leute, die Land aufkaufen und dann was bauen? So. Man sagt die Landmafia in Vrindavan dazu. Wissen. Makler? Nee.
Bauträger.
Was?
Bauträger.
Ein Bauträger. Er hat das Land gekauft, dieser Bauträger, und hatte der Witwe einen Teil der vereinbarten Summe, ich glaube es waren 70.000 Rupies, was damals noch recht viel war, gegeben, so 10.000, und hatte dann vertraglich festgehalten, dass er ihr nach einem Jahr die übrigen 60.000 geben würde. Und dieser Vertrag war aufgeschrieben worden mit einem Stift auf einem Papier. Aber dieser Stift, der verblasste. Es gibt solche Stifte, die in der Spionage werden die eingesetzt. Ich habe auch mal so einen gehabt, da schreibt man mit und dann nach einer Stunde ist es weg, was man geschrieben hat. So, nach einem Jahr kam die Frau zum Richter und sagte, kam zu dem her und sagte, du schuldest mir 60.000 Rupien. Aber der Bauträger, der betrügerische Bauträger, sagte, kann ich mich nicht erinnern, hast du irgendwelche Belege dafür? Ja, den Zettel. Und dann kramte sie den Zettel hervor und brachte den in der Mappe zu dem Bauträger. Aber als sie den rausholte, war da nichts zu sehen. Da ging die alte Frau zu dem Richter, Sarvabhaumanas Vater, und sagte, kannst du recht sprechen? Der hat das Land hier, das sieht man. Und er hat mir nur 10.000 statt 70.000 gegeben. Da sagte der Richter, gerne helfe ich, aber das muss doch irgendwo belegt sein. Ja, wir haben das hier auf diesen Zettel niedergehalten, aber das ist aus irgendeinem Grunde nicht mehr drauf. Da sagte der Richter, Sarvabhaumanas Vater, dem schon klar war, dass der Bauträger im Unrecht war. Das war so eine... Hast du denn irgendwelche Zeugen dafür? Da sagte die Witwe, die Sonne. In Amerika würde man sagen, oh sweet Jesus. Witwe hatte dann eine Idee. Sie sagt, wenn ich recht habe, dann lasst uns jetzt an die Sonne gehen mit dem Papier. Der Richter kam. Oh, Sunyadev, du hast gesehen, wie unsere Vereinbarung gemacht wurde. Er hat aber nur 10.000 und nicht die übrigen 60 bezahlt. Bitte sprich du recht, du bist mein Zeuge, du hast es gesehen. Sarvabhaumanas Vater schaute, so moderner Inder, also nicht ganz modern, aber plötzlich wurde auf dem Papier die Schrift sichtbar. Und da war alles niedergeschrieben. Das ist eindeutig, sagte der Vater von Sarvabhauma, so hier lebt. Danke. Und wurde für die Witwe entschieden. Die Sonne sieht alles. Es gibt keine Geheimnisse im Universum. So, die Yamadutas sagten, aber hier ist es so offensichtlich, wie sehr Ajamil gesündigt hat. Er hat seinen Vater rausgeworfen, der von ihm abhängig war, weil er alt war, seine Mutter, seine Frau
hat es mit dieser zusammengelebt, hat dann unglaubliche Dinge getan. Er muss bestraft werden. Die Vishnu-Dutas sagten, oh, wie beklagenswert, wie absolut beklagenswert. Ihr seid die Diener Yamaraj und wisst nicht, was Gerechtigkeit ist. Er ist ein unschuldiger Mann. Was sagt ihr? Sagten die Yamadutas. Ihr wisst nicht, sagte die Vishnu-Dutas. Er hat mit dem Körper, seinem Geist und seinen Worten gesündigt. Deswegen sind drei von euch hier. Aber er hat die Namen Gottes mit den vier Silben gechantet. Narayana. Deswegen sind wir hier zu viert. Ihr Yamadutas, ihr müsst etwas wissen. Sankityam parihasyam va stovam helanameva va vaikuntanamagrahanam ashesakaharam vidu. Jemand, der den heiligen Namen des Herrn chantet, wird sofort befreit von den Reaktionen auf unendlich viele Sünden. Selbst wenn er indirekt chantet, das heißt etwas anderes damit ausdrückt, nicht? Wie hier den Sohn, oder voller Scherz, oder wenn er den heiligen Namen chantet, einfach nur um gute Musik zu machen, oder selbst wenn er nachlässig chantet, er wird befreit von Sünden. Dies wird von allen Gelehrten der Schriften angenommen. Ein Name hat er gechantet. Und das ist genug. Die Yamadutas sagt, da müssen wir nachfragen. Und sie ging zu Yamaraj und sagte, Yamaraj, wir dachten, du bist der Höchste. Der Tod wartet doch auf niemanden. Aber als wir unseren Zilber machten, zur Zeit des Todes, konnten wir uns nicht durchsetzen gegen diese vier Persönlichkeiten. Yamaraj lächelte und sagte, meine Lieben, ihr seid mir so lieb wie meine Söhne, aber ich muss euch erklären, die Geheimnisse des Dharmas sind sehr, sehr vertraulich. Die meisten Menschen, deren Intelligenz nicht entwickelt ist, haben nur Vertrauen in vedische Rituale. Aber es gibt noch ein anderes Dharma als das vedische Dharma. Das Bhagavad-Nama-Dharma. Und dann sagte er, hingebungsvoller Dienst, angefangen mit dem Chant der heiligen Namen des Herrn, ist das letztendliche Dharma für jedes Lebewesen in der menschlichen Gesellschaft. Und dann wurde Yamaraj ekstatisch. Yamaraj ist ein großer Devotee von Krishna. Und er sagte, zur Hölle mit diesem sogenannten Dharma und dieser Gerechtigkeit. Hier ist eine andere Gerechtigkeit. Meine lieben Diener, sagte er, ihr seid so gut wie meine eigenen Söhne. Seht doch nur, wie glorreich das Chanten der heiligen Namen des Herrn ist. Der Supersünder Ajamir chantete nur einmal, wobei er seinen Sohn benannte. Er wusste nicht, dass er den heiligen Namen des Herrn chantete. Trotzdem, indem er den heiligen Namen des Herrn chantete, wurde er von Narayan erinnert. Und so wurde er sofort von dem Seilen des Todes befreit. Srinivaswami kommentiert dieses hier. Wie heißt das hier? Hare Pashyata Putraka Namo Charana Mahatma. Er sagt, Krishna und Narayan hörte dieses Chanten, dachte ich, hier chantet jemand mein Name. Er gehört zu mir. Ich muss was tun, ich muss mich für ihn einsetzen. So ist es. Wenn ihr chantet, Ihr mögt denken, ach, noch immer nichts geschehen und die Kartoffeln sind auch noch nicht auf dem Feuer aufgesetzt dabei. Nicht? Aber Krishna hört, hier versucht Kanupriya zu chanten. Krishna erinnert sich und denkt, ich muss was tun für das Wohlergehen von Kanupriya. So ist das. Nicht du erinnerst dich, Krishna erinnert sich an dich. Ich finde, wenn ich chante, denke ich immer so, Krishna hört mich. Ich sollte so gut wie möglich chanten. Es ist nicht so wichtig, dass für mich mehr, dass ich jetzt chante und das alles gut höre. Ich denke einfach, Krishna hört zu. Er ist überall und nimmt das wahr. Und das hilft mir unglaublich, dann besser zu chanten. Ich komme so aus dem Ego, aus dem eigenen Selbstbezug heraus und dann geht's los. So, ich möchte euch jetzt weiter sagen. So, Chaitanya Mahaprabhu hat einmal davon gesprochen. Er sagte, wenn man chantet, gehen alle Sünden weg. Und wenn das Chitta dann gereinigt ist, dann kommen von da alle möglichen Arten des Bhakti-Sadhanas, die erweckt werden. Also, es mag sein, dass unser Chanten im Augenblick noch nicht so richtig Bhakti-Sadhana ist, sondern dass es abgelenkt und Mummel-Brummel ist. Nicht? Aber weil Krishna an uns denkt, wird nach und nach, wenn man mit Vertrauen weiter chantet, das Chitta gereinigt, das Bewusstsein gereinigt. Das heißt, das ist wie eine Friction wert, eine Reibung, die entsteht beim Chanten und dann Utkanta entsteht, diese dringende Begierde nach Krishna zu gehen. Also wenn du chantest, dann sagst irgendwann, das ist bei jedem von euch, habe ich das gesehen, dass die einfach sagen, jetzt reizt mir aber, jetzt muss ich meinen Zahn zulegen. Das ist das Erwachen der Begierde. Und von da, wenn das Chitta, das Bewusstsein ist jetzt ein bisschen gereinigt und von da manifestieren sich dann alle Arten von Bhakti-Sadakas. Dann fängst du an, plötzlich dich an Krishna zu erinnern, zum Beispiel Smaranam zu machen. Das kommt automatisch, wenn das Bewusstsein geläutert ist. Versteht ihr? Jetzt mögen wir alles noch so aufgesetzt tun. Und wir mögen uns fragen, ist denn da ein Sinn von diesem aufgesetzten Chanten? Ja, das reinigt langsam das Chitta von den sinnvollen Aktivitäten. Aber ich merke doch gar nichts. Merkst du, wenn du Samen in den Boden hineingibst, dass die Frucht wächst? Das siehst du nach einer gewissen Zeit. Merkst du, wenn du eine sündige Tätigkeit tust, dass du gleich die Reaktion kriegst? Nee, das kriegst du irgendwann mal, wenn es dir schlecht geht und du bist krank und du hast einfach mal wieder einen Karma-Pranke abgekriegt und so weiter. So kannst du auch nicht sofort sehen, was der Nutzen deines Sadhanas ist, aber der wächst und wird manifestiert. So drückt es Prabhupada aus. Er sagt, wie eine Feige erst nach einiger Zeit wächst, nachdem er den Samen reingetan hat, so ist auch der Sadhana, den wir tun, nach einiger Zeit manifestiert. So. Ajamil sah diese Power am Ende seines Lebens. Und Yamaraj sagte dann seinen Dienern in völliger Ekstase, ihr habt es doch mit eigenen Augen gesehen. Der hat gechantet. Und plötzlich waren die Vishnu-Dutas da. Der Beweis ist vor euren Augen, wie das wirkt. Oh ja, sagt ihr. Scheint was unglaublich machen. Nun, als Ajamil hörte, wie die Vishnu-Dutas zu den Yamadutas sprachen und wahrnahmen, was für eine unglaubliche Wirkung die hatten auf die Yamadutas, wurde in Ajamil großes Vertrauen wach. Es ist, wenn man Sadhu Sangha hat, Gemeinschaft mit Devotees, und man hört denen zu, zuerst skeptisch oder gelangweilt oder einschlafen, aber irgendwann denkt man, Vielleicht ist da ja was dran. Ne? So wurde beim Ajamil, auch als er die Vishnu-Buddhas hörte und diese Szene sah, großes Vertrauen in ihn war. Und der Bhakti-Lata wuchs. Und deswegen wurde für ihn eine besondere Arrangierung gemacht. Er ging nicht sofort in die spirituelle Welt zurück. Haridas Thakur wurde einmal über die Kraft des Chantens befragt und er sagte, selbst durch Namabhasa-Chanten, dass man noch nicht Shuddha-Namen chantet, den reinen Namen, ist eine unglaubliche Wirkung da. Und er sagte, die Brahmanda Purana spricht davon, wie einst ein Muslim, der verrottetes Fleisch gegessen hatte, sich niedersetzte aufs Feld für den flotten Otto, ne? Und das Durchfall. Ne? Und das Wort vielleicht ist nicht so fein, aber. Und da kam in diesem Augenblick ein hungriger Eber, der das unbedingt essen wollte, und der stürzte mit vollem Galopp mit seinen Hauern auf den zu und zerfetzte den. Die sind ja unglaublich scharf, diese Wildschweinhauer, das sollte man sich nicht mehr anlegen. Die sind unglaublich. Die können selbst Jagdhunde zerfetzen. So, der zerfetzte, der Muslim. Das war also die schlechteste Situation, die sich vorstellen konnte, um zu sterben. Er schrie einfach nur entrüstet an. Ha! Verflucht! Nicht, hat er vorhin gesagt. So ein Mist, sagt er im Hochdeutsch. Und ist also auf diese Weise gestorben. Aber weil er den Namen Ramas chantete, ging er zu Rama. Nicht in diesem Augenblick. Ajamil ging nicht sofort zurück. Warum nicht? Ist er nicht besser als der Muslim, dieser Mensch in der Situation? Er hatte doch schließlich viel getan vorher, viele Werke. Weil er hatte Shraddha gekriegt, als er das gesehen hatte. Vertrauen. Bhakti Unmukha Shraddha. Shraddha, was ihn zu Bhakti führte. Und er bekam dann eine zweite Chance. Er kam aus seiner Trance heraus, er sah die Vishnu-Dutas und versuchte sie noch zu halten und etwas zu ihnen sagen, aber als er sprach, konnte er nur stammeln und die Vishnu-Dutas verschwanden genauso schnell, wie sie gekommen waren. Wir haben hier eine Notiz aufgeschrieben. Zu diesem Verschwinden. Kann ich jetzt nicht finden. Sag mal, du bist doch so Brahmana, kannst du mir einen Text finden? 6.2.34 bitte. Paul spricht darüber, dass die Vishnu-Dutas, die Vishnu-Dutas machten Ajamil bewusst, machten ihm Bhakti bewusst, sodass er geeignet wurde, zurück nach Hause zu gehen. Aber um Ajamils Begierde zu vergrößern, den Herrn zu verherrlichen, verschwanden die Vishnu-Dutas, sodass er Trennung fühlen konnte in ihrer Abwesenheit. Wenn man den Herrn in einem Mut der Trennung verehrt, wird die Verherrlichung des Herrn sehr intensiv. Ich habe gerade vor 3 Tagen ein tolles E-Mail von einem Schüler bekommen, der lange Zeit getrennt war und geschwiegen hat und nicht Kontakt mit den Devotees hatte.
Ich hatte dem Schüler einfach ich hatte gedacht, ich muss ihm jetzt irgendwas schreiben. Der braucht einfach eine Inspiration. Ich habe ihm geschrieben. Und der wird mir bestimmt nicht antworten. Moderne Zeiten und so. Und dann kam aber am gleichen Tag eine Antwort wieder und sagte, ich habe gerade gesessen und schon für zwei Stunden gechantet vor meinen Deities. Ich habe geweint vor ihnen, dass ich alles vergessen hatte oder dass ich mich so entfernt hatte. Und da kriege ich da eine E-Mail. Da gehe ich in meinen Computer, ich gehe sonst gar nie in den Computer. Und dann kriege ich da eine E-Mail. Also ich kriege jetzt auch langsam wieder Vertrauen. Das ist kein Zufall. Ne? Und so. So, Ajamil versuchte zu denen zu sprechen, die verschwanden. Jetzt war wirklich ein Aufwachen, ein zweifaches Aufwachen. Er wachte auf von seinem Todesschlaf, von dem Todeskoma, und er wachte auf zu seinem alten Leben. Denn er hatte diese spirituellen Dinge jetzt gerade erlebt mit den Vishnu-Dudas und diese Diskussion über seine Seele gehört, wo die hinging. Ajamil war untröstbar, ihm wurde plötzlich klar, mein Gott, was habe ich aufgegeben? Was habe ich gemacht? Und er sagte dieses tolle Gebet, zu dem Prabhupada sagte, dass das so die Stimmung von den Devotees sein sollte. Ja. Ajamil sagte, Vorsicht, Peschner, das ist jetzt ein bisschen Bhakti, das hier, also. Also ich meine, es ist eine Hochladung. Vacham kitava papo Brahmagno nidapatrapa Kvacha narayanetyeta Bhagavan Bhagavan Nama Mangalam,
Mangalam,
Bhagavan Nama Mangalam,
Mangalam.
Ich bin ein schamloser Betrüger, der seine brahmanische Kultur getötet hat. In der Tat bin ich die Sünde in Person. Was ist meine Position im Vergleich zum Allglück verheißenden Chanten des heiligen Namens Shri Narayan? Prabhupada sagt hier, diejenigen, die sich der Verbreitung des heiligen Namens, Narayans, Krishnas, widmen, sollten stets bedenken, in welcher Lage wir uns befanden, bevor wir kamen und wie es jetzt ist. Wir führten ein abscheuliches Leben als Fleischesser, Trunkenbolde und Schürzenjäger, die alle Arten sündiger Handlungen begehen. Doch nun ist uns die Gelegenheit gegeben worden, den Hare Krishna Mantra zu chanten. Deshalb sollten wir diese Gelegenheit stets zu schätzen wissen. Und eine Sprache weiter, weil man sich so mit dem Körper identifiziert, widmet man sich all diesen nutzlosen Tätigkeiten. Das ist, woraus dann die materielle Bindung besteht. Ich werde mich jetzt aus meiner materiellen Gefangenschaft lösen, die von der illusionierenden Energie der höchsten Persönlichkeit Gottes Maya verursacht worden ist. Da ich eine zutiefst gefallene Seele bin, bin ich der illusionierenden Energie zum Opfer gefallen und gleiche nunmehr einem tanzenden Hund. Ich werde jetzt alle lüsternen Wünsche aufgeben und mich aus dieser Illusion befreien. Ich werde ein barmherziger, wohlmeinender Freund aller Lebewesen werden und mich stets ins Krishna-Bewusstsein vertiefen. Prabhupada kommentiert hierzu: Dies sollte der Standard der Entschlossenheit für alle Krishna-bewussten Menschen sein. Ein Krishna-bewusster Mensch sollte sich aus der Gewalt Mayas befreien und er sollte mit allen anderen, die unter der Gewalt Mayas leiden,
Er sollte auf die herabblicken. Er sollte die verurteilen, sein Vorlesen. Nee, steht hier nicht. Ein Krishna-bewusster Mensch sollte, ich habe das hier falsch jetzt aus meiner, war unaufmerksam. Also seid jetzt bitte ganz aufmerksam, ihr müsst das jetzt hören in der richtigen Version. Ein Krishna-bewusster Mensch sollte sich aus der Gewalt Mayas befreien. Und er sollte mit allen anderen, die unter der Gewalt Mayas leiden, Mitleid verspüren. Die Tätigkeiten des Krishna-Bewusstseins sind nicht für einen selbst bestimmt, sondern auch für andere. Also sind nicht nur für einen selbst bestimmt, sondern auch für andere. Ja. Er sagte dann noch weiter diese Verse. Er brach dann sofort auf. Er ging nach Haridwar, das ist von Kanpur, dem heutigen Kanpur, vielleicht 230 Kilometer entfernt. Er ging zu Fuß die ganze Strecke. Er suchte Zuflucht in einem Vishnu-Tempel und praktizierte dort Bhakti-Yoga, wobei er, ganz wichtig, wir hatten darüber gesprochen, im Geist sich an Krishna erinnerte. Also er konzentrierte seinen Geist auf die persönliche Form des höchsten Herrn. Sanskrit heißt Bhagavat Dhyayam. Dann, als er völlig fixed up war, sah er plötzlich dort am Ufer der Ganga die gleichen Persönlichkeiten, die in der Todestrance erschienen waren, die auf ihn zukamen und die zeigten auf ein goldenes Airplane, ein Vimana, was dem Vasudev Parayana ging, den Weg zurück zu Krishna, also zu Narayana. Wir sehen hier Mahaprabhus Sache bewahrheitet. Wenn man chantet, gehen die Sünden, und wenn das Chitta dann gereinigt ist, dann erwarten alle Arten von Bhakti Sadhana. Er hatte erstmal nur, war frei von diesem Sündengewölk, wachte dann auf von seinem sinnvollen Leben, ging dann nach Haridwar und dann fing er an mit dem Bhakti Sadhana. Er praktizierte dort in großer Aufrichtigkeit. Vishwanath Chakravarti Thakur sagt etwas dazu, das ich nochmal wiederholen möchte. Ajamil chantete ohne Vertrauen. Er starb. Was wird geschehen für jemanden, der mit Vertrauen chantet? Ajamil chantete, während er starb. Was wird geschehen bei jemandem, der chantet, während er lebt? Ajamil chantete, wobei er seinen Sohn meinte. Aber was wird geschehen bei jemandem, der chantet und den Herrn meint? Ajamil war sehr sinnvoll. Was wird geschehen, wenn eine sündlose Person chantet? Diese Diskussion bringt für mich eine große Frage auf. Diese Frage ist, funktioniert das denn heute? Wir chanten ja. Und werden wir frei von unseren Wünschen, die nicht vorteilhaft sind für spirituelles Leben? Wie sieht man das richtig? Und es gibt hier etwas sehr, sehr Tröstendes. Dieses hier sagt Vishwanath Chakravarti Thakur: Wenn jemand anfängt mit dem spirituellen Leben, kriegt er einen höheren Geschmack. Es ist so wie eine Biene, die den Honig aufschleckt von den Lotusfüßen des Herrn. Sie ist nicht mehr angehaftet an die Nahrungsmittel der Menschen und auch nicht an die Nahrungsmittel der Kühe. Selbst wenn sie vor Hunger sterben sollte, wird die
Biene, die einmal Honig gekostet hat, nicht mehr Gras essen wollen. Mhm. So geht es einem Devotee. Er genießt nicht materielle Objekte, die er zurückgewiesen hat, nachdem er mit Bhakti angefangen ist, obwohl er diese materiellen Dinge vorher genossen hat. Es kann jedoch vorkommen, dass ein Kanishtha Bhakta sich in materiellen Tätigkeiten beschäftigt, sie aber nicht wirklich genießt. Ich glaube, das beschreibt uns, wenn wir noch nicht so auf der höchsten Ebene sind. Wir sehen uns dann vielleicht, also wir machen etwas Materielles, was nicht spirituell ist, ein Fußballspiel zum Beispiel anschauen mit großer Genauigkeit und so. Und wir wissen, es ist nicht Bhakti Sadhana, was wir hier machen. Aber das ist was anderes. Das tun wir nur aus Gewohnheiten. Der Genuss und die Freude ist nicht da. Das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Man tut das, aber ist nicht da. Also mir ist es gegangen, ich war ja ein Rolling Stones Fan. Ihr wisst nicht, was es bedeutet, ein Rolling Stones Fan zu sein, weil ihr wahrscheinlich keine wart. Das ist die schlimmste Anhaftung, also das ist eine Anhaftung, die, wenn du das hörst, dann ist das, wenn du ein Fan bist, ein wichtiges Erlebnis für dich. Ne? Und ich weiß, ich bin dann oft so, hab auf Popkonzerten oft gepredigt, oft, und dann, wow, dann hatten manche Leute Autoradio und haben Rolling Stones Musik gespielt. Lass mich mal jetzt näher gehen, nur wegen Predigen natürlich. Uff, da ist es wieder, ich kann es auswendig, ich kann es mitsingen, wenn es sein muss. Und dann haben wir gehört und danach gesagt, oh, das ist aber nicht, das kann ich aber nicht wirklich genießen. Habe ich gedacht, das liegt an dem Sound. Dann bin ich einmal als Bhakta heimlich ins Kino gegangen, in Heidelberg. Da gab es On the Rocks. On the Rocks. Ein Film mit frühen Aufnahmen von frühen Konzerten. Als das noch wild war und richtig stank, dass der Sound noch gestimmt hat. Ne? Und dann habe ich das gehört. Ich bin natürlich in Doti gegangen, weil ich bin immer so. Und dann habe ich das gesehen. Oh, und dann habe ich gedacht, jetzt endlich kann ich genießen. Echte Stones-Musik. Und das geht denn nicht. Bin ich nach hinten gegangen, ich weiß das genau. Das muss lauter gestellt werden hier. Sonst kommt man nicht richtig rein. Jetzt komme ich schon einmal hier. Ich habe mich so angeguckt und habe gestimmt. Hoch. Aber dann haben die das ein bisschen lauter gestellt, aber man konnte es einfach nicht mehr genießen. Es war einfach nicht das Gleiche. Und das ist, was Krishna beschreibt. Er sagt, mein Devoti sollte glücklich sein und mich mit großem Vertrauen und großer Überzeugung verehren. Obwohl er sich manchmal in Sinngenuss vertieft. Although he is sometimes engaged in sense enjoyment. Weiß mein Devotee, dass alle Sinnbefriedigung schließlich zu einem leidvollen Ende führt. Und er bereut ernsthaft solche Aktivitäten. Und diese Reue, die man hat, die tut nach und nach die Restspuren dieser Bhagavad Unmukha, dieser Getrenntsein von Krishna ausbrennen. Also da ist Hoffnung zu Deutsch gesagt. Auch wenn es manchmal noch so wichtig, noch so in uns rumort und was ist denn jetzt im Fernsehprogramm? Gut. Warum bin ich nur so angehaftet? Oder wenn es irgendwas ist. Das ist nicht so schlimm. Das sind einfach alte Gewohnheiten noch und das brennt weg, weil man merkt, Krishna gibt einem nicht den gleichen Genuss, den man früher hat, weil man ist auf einer anderen Ebene, man ist nicht mehr auf der Ebene der Ignorance, wie man vorher war.
So, das ist Ajamil. Für mich ist Ajamil eine Geschichte, die große Hoffnung bereitet. Weil es zeigt die unglaubliche Barmherzigkeit von Bhagavad Dharma, von Sanatan Dharma. Dass also alles, was hier auf der spirituellen Ebene getan wird, auf der Ebene der Seele, so ein machtvolles Ergebnis mit sich bringt. Ne? Dass da so viel Mercy ist, die kommt. So viel Trost und so viel. Ne? Das ist anders als die anderen Verständnisse von Religiosität und Dharma. Ne? Dieses, das ist eine ganz andere Gesetzmäßigkeit. Und deswegen wussten die Yamadu das auch im ersten Augenblick nicht, wie sollten sie damit umgehen. Und mussten erstmal von Yamaraj die Erklärung haben. Und das ist halt die Chaitanya Bhakti, die Chaitanya Tradition. Er sagt, der leuchtende Pfad von Bhakti, ne? Von reiner Bhakti, ist der Ort, dieser Pfad, dieser Weg, ist der Ort, wo die lieben Devotis Gauras glücklich genießen. Dieser Pfad hat die großen Weisen der Vergangenheit verwehrt. Materielle Intelligenz hat nicht die Kraft, auf diesen Pfad zu gehen. Selbst Shukadev Goswami war nicht fähig, diesen Pfad zu verstehen. Und der barmherzige Lord Krishna hat ihn nicht einmal seinem engsten Freund mitgeteilt. Und das ist diese Mercy von Gauranga Mahaprabhu. Und das ist deswegen unsere Chance. Gaura Lila oder Gaura Pastimes kann wirklich die gefallenen Seelen voll und ganz beschäftigen und aufnehmen, und ist etwas für uns. Es ist ein Weg, der praktisch ist, der ausführbar ist und der dahin geht. Wir hatten ja ein total schönes Visionstreffen. Ich fand es zumindest sehr, sehr nice, weil ich sah, wie zum Schluss eigentlich ein großes Thema im Raum stand. Nämlich, wie wollen wir es schaffen, dass die Aktivitäten der Vedenakademie tatsächlich eine Brücke zu diesem Bhakti-Pfad bildet. Ne? Das war das Anliegen, was so im Raum stand. Ne? Und ich hatte gerade gesprochen mit zwei Devotees vom Schloss hier, die einmal in der Woche ein Morgenprogramm organisieren möchten für alle von euch, Kanupriya und Anandavadan. Ich finde es sehr schön, wenn wir einmal so ein schönes Morgenprogramm, vielleicht ab 7 Uhr mit Guru Puja, Chaitanya, wo wir alle aber auch zusammenkommen. Es ist wichtig, dass wir daran teilnehmen, um so ein bisschen Bhakti zu machen. Ich wollte auch, wenn ihr das organisiert, bitten, dass auch die Devotees von Gaura Bhavani mit dran teilnehmen können, ne? Dass sie kommen und dass das dann hier ist. Und ich hörte von Jivanats Frau Chitra Malini, dass sie auch beflügelt ist von diesen Treffen und auch den Wunsch hat, ein Bhakti Sangam regelmäßig, weiß nicht genau in welchen Abständen, aber das werdet ihr hören, zu machen. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass wir als Devotees diese große Chance, die wir haben, ausnutzen und diese Bhakti auch leben und strahlen, nicht, damit sie aus uns rausstrahlt, sozusagen, weil wir auf diese Weise bestimmt in der Lage werden, viele, also Menschen auch anzuziehen, sodass sie den Weg auch gehen. Und es ist sehr schön, wenn diese Initiativen gemacht werden. Gadadha kontaktiert so viele Leute mit meiner Sache, die so viel, also mit seinen Themen, die so viel Anklang finden. Ich hatte da neulich diesen liebenswürdigen Thomas Baschab, diesen Mental Coach, glaube ich, Mental Coach, so Unternehmensberater ist er und so. Der Gadadha hat ihn mitgebracht zum Gaura Bhavan und der war so interessiert, den musste man fast wegschieben in sein Auto, weil er der konnte 4 Stunden sich nicht lösen von den spirituellen Themen, die so köstlich für ihn waren, nicht so anziehend für ihn erschienen. Das ist für uns, glaube ich, sehr wichtig, dass wir, aber wir müssen noch mehr Brücken, also Brückenbau ist da, aber die sollen eben auch ankommen, nicht? Und das ist, ich glaube, deswegen ist es wichtig für euch als Gemeinschaft, dass ihr Bhakti noch mehr ausstrahlt, nicht? Dass in diesen Räumen vielleicht in der Woche ein, dass man sich wirklich vornimmt. Ich mache jetzt ein klassisches Morgenprogramm, also Verehrung von Prabhupada, dann Chant in der Gemeinschaft von den Bodhis und dann die heiligen Themen des Bhagavatams diskutieren, nicht? Und hören. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe gesehen in Burg Schöner, wo wir da waren, weißt du noch, Ishan und Gadadha, wir hatten jeden Morgen ein tolles Morgenprogramm, jedenfalls als ich da war. Also richtig toll. Weißt du noch, Kala Kanta, du saßt dann immer mit deinem großen Notizbuch da, hast alles aufgeschrieben. Es ist doch immer da. Ja. War richtig toll. Also richtig. Und vielleicht ist das Schönste, an das wir uns in Burg Schöner erinnern können. Nicht, wenn wir zurückgehen. Dazu sitzen. Prema Mahirade, weißt du noch, wie wir da saßen? Eine tolle Atmosphäre. Galada hat gesungen wie ein Gandhara. Dann kam Tushta und Mangala. Ihr kam da, glaube ich, war das da? Tushta und Mangala kamen dann immer. Elisabeth. Nicht? Und alle möglichen kamen aus der Umgebung. Dann kam auch Nandini und Hari Seva hatten Gemeinschaft da, glaube ich, oder? Nicht? Das war alles, weil da war, was strahlte was. Da haben sich strahlende Leute dann auch eingefunden. Nicht? Dann kam das Resonanzprinzip. Das sagt man, glaube ich, im Teilfeber, nicht? Wenn man was aussendet, solche spirituelle Vibration, werden viele Leute angezogen sein. Ich möchte euch also herzlich bitten, das zu tun. Das ist nicht so schwierig, weil ihr seid ja die Votis. Ihr seid auf alle Fälle besser, also der Ajami, wenn der so ihr seid Prema, also Purushottamas, ne? Also ihr seid große Seher, ne? Und so weiter. Und da kann wirklich was Großes draus werden. Was sehr Großes. Sehr, sehr Großes. Ich finde es sehr schön, dass diese Initiativen da sind und ihr werdet sehen, das wird sehr nice sein, weil ihr habt so viel schon erreicht. Da muss man anknüpfen. Gut, jetzt schaue ich mal. Ach, gut. Danke, Schneider, wir sind fertig. Ich bin fertig und wir wollen eben sehen, dass wir nicht zu spät machen. Keine Frühe, ich bin rechtzeitig. 10 vor 9. Es ist ein großer Wunsch, dass wir die Gora-Lila-Abende unterbringen bis 9 Uhr. Also, dass jeder danach wegkommen kann und die Babysitter nach Hause gehen können, wenn sie nötig waren. Habt ihr irgendwelche Fragen? Habt ihr noch eine Frage zu diesen Themen?
Zwei kleine Fragen. Du hast gesagt, dass das Chitta, wenn das gereinigt ist, dann alle Arten von Bhakti-Sadhana erwachen. Wo kann man dazu mehr nachlesen? Mhm.
Ich kann dir das gerne sagen. Also darüber spricht Gauranga Mahaprabhu, als er sein Shikshastakam-Vers erklärt. Chetto Dhavana Marjanam, der Spiegel des Geistes wird gereinigt. Und der Vers, den ich zitiert habe, ist im Chaitanya Charitamrita zu finden. Ancha Lila, Kapitel 20, Vers 13.
Danke.
Nicht durch Chanten gehen erstmal die Sünden weg, und die karmischen Reaktionen, die da sind. Und dann ist es leichter, dann kommen diese richtigen Bhakti-Sadhanas raus. Alle Arten. Ja, und noch?
Danke. Und der Vers, den du heute
aus dem Chaitanya Charitamrita zitiert hast, das ist Text 18.
Danke.
Chaitanya Charitamrita.
Wir nehmen, ja, wisst ihr, jeden Tag, jedes Mal, den habe ich aber auch letztes Mal schon gehabt, aber ich finde ihn so, fand ihn so großartig. Über diesen Vers kannst du dein ganzes Leben sprechen. Also wie eben dieses Dharma von Gauranga Mahaprabhu Aprema Dharma ist. Ne? Das Dharma der Liebe. Könnt ihr sehen, wie sehr der Herr wohl den geschätzt hat, den Ajamir, dass er ihm die Vishnu Dudas geschickt hat. Das ist eine liebevolle Aktion. Er hat nicht gesagt, du hast das und das und das und das verkehrt gemacht. Nein, du hast meinen Namen gechantet. Du bist jetzt einer von meinen. Das ist das Prema-Dharma, das Liebes-Dharma. Und das ist Mahaprabhus Geschenk an die gefallenen Seelen des Kali-Yugas. Wir sind irgendwo alle wie Ajamir. Irgendwo. Wie Prabhupada das auch sagte, wir sollten uns erinnern an das, was wir vorher waren und was wir jetzt für eine Chance haben. Prema Dharma, Harinama, Sankirtana. Golokeda Prema Dharma, Harinama, Sankirtana. Ich denke, wir singen jetzt noch 5 Minuten, Kadhafa, darf ich dich mal bitte? Sollen wir dir das nach hinten bringen? Oder geht?
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Thank you.
Yeah.
Eine kleine Ansage noch von Krishna am besten.